Herzlich willkommen zu Leading Tech, dem Podcast von und für die Tech-Savvy C-Suite in Deutschland. Ich freue mich heute ganz besonders, Stefanie zu Gast zu haben, Mitgründerin von Moinland und Mehrfachgründerin. Bin sehr gespannt, hatten so spannende Vorgespräche, aber vielleicht fangen wir mit einer Vorstellung an. Möchtest du ein paar Worte zu dir sagen?
Ja, gerne. Vielen Dank, Felix, für die Einladung heute hier zum Podcast. Genau, mein Name ist Stefanie Render. Ich bin, wie du gesagt hast, Mehrfachunternehmerin, habe 2008 mein erstes Startup gegründet im Deep Tech-Bereich und bin jetzt mittlerweile beim vierten Startup angelangt. Aktuell Mitgründerin von Moinland. Moinland ist eine Coaching-Organisation, die exklusiv erfahrene Gründer als Coaches hat. Und wo das Coaching im Mittelpunkt steht, Gründern und Gründerinnen zu helfen, erfolgreicher zu werden.
Spannend. Vor allem Deutschland fokussiert, weil kam jetzt gerade irgendwie die Frage, ist das sehr deutsch fokussiert?
Ist Deutschland und USA
Ah,
fokussiert.
okay.
Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass mein Mitgründer, der Daniel, Deutsch-Amerikaner ist,
Okay.
eben auch Gründungserfahrung sowohl in Deutschland als auch in den USA hat. Auch schon mit einer
Cool.
Firma, die er verkauft hat, einen australischen IPO gemacht hat und von daher eben auch da in der Community
Sehr
verwurzelt
spannend.
ist.
Ja,
Und
ich komme gerade drauf, weil ich bei der Intro gar nicht mehr wusste, ob man jetzt Moinland oder Moinland sagt. Aber ist das
das ist
international?
genau, das
Und
ist
das Moin, das
egal. Genau.
funktioniert überall. Sehr
Ich bin auch manchmal bei Daniel die Stephanie und nicht die Stefanie und das
Okay.
ist aber, wir sind da, genau, das geht auch bei uns munter
Ja,
durcheinander.
sehr spannend. Also genau, heute Mitgründung Moinland. Können wir gleich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, aber vielleicht ein bisschen zu deinem Werdegang. Wie bist du da hingekommen? Du hast ja gesagt, du hast schon mehrere Unternehmen mitgegründet. Was waren dann so die ersten Steps ins Unternehmertum? Beziehungsweise was hast du da in der Vergangenheit gemacht?
Ja, so 2008 habe ich mitgegründet Match to Blue. Das ist eine Softwarefirma, die damals Gartner auch ausgezeichnet hat als Cool Vendor in der Kategorie Context Aware Mobile Computing. Ich weiß nicht, ob das so
Oh,
allgemein verständlich
langes
ist.
Wort, was heißt das?
Also das ist im Prinzip würde man heute sagen, ein AI-Startup gewesen. Und wir haben verschiedene Techniken für uns genutzt, um in Echtzeit sehr viele Daten gegeneinander matchen zu können. Wir haben dann so eine Art Complex Event Processing für uns adaptiert, um zum Beispiel, was damals noch nicht ging, als das iPhone ja gerade erst rauskam, auch sowas wie Geoinformationen oder Leute, die sich auf der Erde quasi bewegen, Informationen und auch die Ortsinformationen von Gegenständen, von Leuten oder eben auch
Okay.
Leuten, die sich fortbewegen, gegeneinander matchen zu können, weil das sonst eine Exponentialfunktion ist. Haben wir das Complex Event Processing eingesetzt und haben mit einer datenbanklosen Technologie gearbeitet.
Interessant. War das dann eine Lösung, die andere Softwarehersteller genutzt haben, oder war das eine Endnutzerlösung?
Letzteres wäre vielleicht auch eine gute Idee
Ja.
gewesen. Also wir sind tatsächlich gestartet mit einer End-User-Idee nach dem Motto, wir
Ja.
sind das mobile Facebook oder wir wollen das mobile Facebook werden. Diese Pläne haben wir nicht ganz umsetzen können, weil wir haben quasi ja mitgegründet in die Finanzkrise hinein,
Ja.
hatten dann schon relativ viel gebootstrapped, auch aus dem eigenen Einkommen, was wir bisher generiert hatten, den Ersparnissen und so weiter, von Friends and Family und wollten dann oder mussten dann auch
Ja.
2009 eine Finanzierungsrunde auf die Beine stellen und haben dann tatsächlich einen Switch gemacht in Richtung B2B und haben dann Echtzeit mobile Communities angeboten für B2B-Kunden. Und zwar unser erster Kunde war auch in den USA. Ganz interessanterweise, dass man heute mit einem Satz irgendwie so umschreiben könnte, nämlich ein Echtzeit-Tinder für Musikclubs dort. Für damals die Webster,
Musikclubs?
für Clubs,
Ah,
genau, für die
okay.
Webster Hall,
Ja.
dass man mit
Ah,
Hilfe
okay.
einer ja, Mobilfunk-App quasi sehen konnte, wer ist auf welchen Dancefloors. Man
Ach
konnte
ja.
dann die Person anschreiben und sagen, hey, finde ich cool, wollen wir uns zum Drink an der Bar
Ach
treffen.
ja, ist ja sehr
Ja,
interessant.
genau.
Cool.
Und das war eigentlich der erste Referenzkunde aus den USA, der uns dahin gebracht hat, hier in Frankfurt unseren ersten großen B2B-Kunden an Land zu ziehen, die Lufthansa. Und soweit ich weiß, waren wir das erste Startup, mit dem die Lufthansa überhaupt jemals zusammengearbeitet hat. Und das war für beide Seiten auf jeden Fall sehr, sehr aufregend.
Ja.
Und dann war so dieser B2B-Shift in dem Geschäftsmodell auch so ein bisschen zementiert, weil
Okay.
es auch die Erfolgsstory war, die wir natürlich dann auch letztendlich den Investoren dann auch schreiben konnten, haben das dann eben für B2B angeboten.
Spannend. Jetzt, eigentlich ist es ja alles ein Teil von einer langen Historie bei dir, aber das würde mich gerade mal interessieren, wie das war dann mit der Lufthansa ins Boot zu kommen. Wie war deine Erfahrung?
Also, da ich ja damals auch ein totaler Start-up-Neuling war, also auch was ich studiert habe, waren Geistes- und Sozialwissenschaften und ein praktisches Musikstudium. Mhm. Nichts hat mich in irgendeiner Form von meiner Ausbildung dazu prädestiniert, jetzt ein Deep-Tech-Startup zu gründen. Also, ich hatte weder Ahnung von Technologie noch großartig von Business. Und von Sales auch nicht, aber dieser Lufthansa-Deal, das war auch vielleicht auch eher ein glücklicher Zufall oder eben...
So wie das manchmal läuft, aber das muss man ja trotzdem auf die Straße bringen.
Ja, und so war das ganz witzig, das war quasi auch hier in Frankfurt hat sich das angebahnt, derjenige, der ein Budget hatte von dem Marketingvorstand, sowas wie eine Vielflieger-Community auf die Beine zu stellen, der hat sich hier im Rahmen eines Xing-Events haben wir uns hier physisch getroffen, sind ins Gespräch gekommen und daraus sind dann quasi der Deal entstanden. Das ist jemand, der eben auch sehr, sehr verdient das Thema Social Media auch für die Lufthansa auch aufgebaut hat. Und das war auch ein bisschen ein Glücksgriff. Also von ersten Gespräch bis zur Unterschrift waren das irgendwie knapp 3 Monate. Und dann dachte ich mir...
Das ist ja noch in Ordnung.
Genau, das ist ja easy gewonnen. Ja. Also Sales, super, das kann ich jetzt. Aber in der Folge war es natürlich nicht ganz so, dass der Sales-Zyklus so kurz war.
Ja. Aber dann auch mit, sage ich mal, der Integration oder dem Nutzen eurer Software oder Technologie... ging das dann genauso zügig oder war das dann ein langfristiges Projekt?
Ja, das war, also auf der einen Seite war das ein langjähriges Projekt. Ja. Und fand ich auch cool, dass die Lufthansa tatsächlich zuerst auch eine mobile App dazu auf den Markt gebracht hat und dann später eine Webseite. Das hieß Member Scout. Leider gibt es nicht mehr, aber wir haben es ein paar Jahre betrieben. Und ich fand das auch wirklich einen coolen Move und hat auch gezeigt, dass die Lufthansa sich auch bei diesem Thema sowohl Kundenorientierung als auch Digitalisierung natürlich auch schon lange aus...
Spannend. Auch, dass es Mobile First entwickelt wurde.
Ja, also total, sagst, genau. Also das Stichwort
ist sehr richtig, interessant. Genau, Buzzword kam erst danach, aber da war die Lufthansa sehr früh.
Ja, cool. Und wir haben damals eben auch bei dem Thema Applikation natürlich irgendwie von Backend bis Frontend alles gemacht. Und als sich das natürlich in der Wertschöpfungskette jetzt mehr ausdifferenziert hat, sind wir dann eher die Spezialisten für diese Backend-Technologien geworden, viele Daten in Echtzeit zueinander zu matchen für unterschiedliche Use Cases.
Ja, das macht Sinn. Okay, also ein super datengetriebenes Venture, was du damals aufgebaut hast. Das war eine Station, da sind wir da schon ziemlich tief rein, war aber sehr, sehr spannend. Mhm. Vielleicht weiter zu deinem Werdegang. Was kam danach dann?
Was vielleicht ist nur mal interessant, was sich dann auch zeitgleich irgendwie damit abgespielt hat, weil es in der Tat dann schon so ab 2009, 10 auch so eine Aufmerksamkeit auch mehr in der damaligen Bundesregierung gab, sich auch dem Thema Hightech-Startups zu widmen. Und auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung, damals hieß ja noch IT-Gipfel, gab es tatsächlich eine Initiative, dass einige Deep Tech Startups auch Mentoren bekommen haben. Sponsoren wäre auch gut gewesen, genau, aus der Riege.
Aus der Politik.
Aus den Unternehmen, die quasi den IT-Gipfel mit ihrer Expertise gefüttert haben. Und bei uns war das eben zum Beispiel der Regulierungsvorstand von der Telekom, der Wolfgang Kopf. Und über dieses IT-Gipfel-Programm bin ich so ein bisschen auch in die Politik hineingekommen. Es war auf einmal langsam so en vogue, dass man Startup-Unternehmer und Unternehmerinnen gefragt hat, wie sind denn die Rahmenbedingungen hier? Und dann bin ich über so unterschiedliche Gremien dann auch in den damals von Philipp Rösler, 2013 war es, glaube ich, gegründeten Beirat Junge Digitale Wirtschaft gekommen, wo ich über 10 Jahre stellvertretende Vorsitzende war. Und bin dann auch immer so ein bisschen mehr in dieses Ehrenamt gerutscht, habe den Startup-Verband mit aufgebaut, auch wenn ich kein Gründungsmitglied war, aber erstes weibliches Vorstandsmitglied. Und das hat mir dann total Spaß gemacht, quasi mich in der Szene zu verankern, was für die Bedingungen in Deutschland zu tun. Und das war das, was sich quasi zeitgleich so mit aufgebaut hat.
Ja, das ist ja genial. Okay, also wenn du schon so früh mit dabei warst, das ist ja interessant. Was ist denn da dann passiert? Also, was hat sich denn verändert für die Startups? Kann man das mal so fragen?
Ja, das ist ja tatsächlich jetzt so ein Zeitraum von über 10 Jahren, wenn man da zurückblickt, hat sich schon verdammt viel getan. Okay. Also erstmal ist zum Glück auch die Anzahl der weiblichen Gründerinnen gestiegen, wenn auch noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir nähern uns eben so der 20%-Marke und ich hoffe, dass es weiter bergauf geht. Es hat sich im Bereich Seed-Finanzierung unheimlich viel getan. Nach der Finanzkrise war ja erstmal, oder in der Finanzkrise, das bisschen Venture Capital, was es bislang hier gab, komplett tot. Ganze Aufmerksamkeit, auch internationale VCs, dass es hier interessante, skalierbare Startups gibt. Das hat sich enorm entwickelt. Und überhaupt, dass es auch, natürlich auch über die Lobbyverbandsarbeit vom Startup-Verband, dass überhaupt wir in den Fokus auch der Politik geraten sind.
Ja. Was mir noch aufgefallen ist natürlich, das hast du im Grunde eben schon gesagt, dass eben auch Unternehmen viel mehr Corporate Ventures ausgegründet haben in den letzten Jahren. Das ist sowas, was ich oft öfter mal schon begleitet habe. Oder auch eben Startups akquiriert haben. Ne? Diese Zusammenarbeit mit Startups, wie du eben schon gesagt hast. Ja, da stimmt, da ist definitiv schon einiges passiert.
Ja, Bob, diese Bewusstseinsbildung, dass wir und auch natürlich die Privatwirtschaft, also nicht nur der Staat etwas tun sollte, sondern auch die Privatwirtschaft in den Mittelstand von morgen, die Startups von heute investieren sollte. Und das ist zwar, glaube ich, noch in den Kinderschuhen, aber das gab es vorher überhaupt gar nicht. Oder dass Family Offices in Startups investiert haben, das auch im Zuge der Nachhaltigkeitsdebatte andere Finanzierungsformen als nur VC-Finanzierungsformen und auch die Annäherung von Familienunternehmen und Startups, dass das jetzt auch so angefangen hat und auch das Ganze ein bisschen diverser wird, was auch die Finanzierungsmöglichkeiten hier anbetrifft.
Ja, das stimmt, das ist sehr wahr.
Oder was dein Eindruck, wenn du dich in dem Bereich ja auch beratend
umtust? Genau, also wie gesagt, ne? Also ich glaube, dass das Kapital leichter zu holen war oder generell ist als noch vor 10, 15 Jahren, definitiv. Und natürlich, dass auch viele Konzerne natürlich auch Startups nutzen, um sich selbst zu modernisieren oder auch Innovation voranzutreiben, so Schnellboote schaffen neben dem Konzerngeschäft, was ich immer sehr spannend fand und wo wir halt eben öfter auch Due Diligence Arbeit geleistet haben, wenn dann diese Annäherungen stattgefunden haben. Ne? Und das ist, genau, finde ich, super, super spannendes Umfeld, wo Konzerne was von diesem frischen Wind eigentlich mitbekommen können. Aber ich finde auch andersrum, natürlich auch Startup-Gründer und Gründerinnen auch so ein bisschen den Reality-Check bekommen und auch merken, dass sie ja natürlich auch in der Konzernwelt ihre Kunden sehen oder in anderen Unternehmen bei B2B-Geschäftsmodellen und sich natürlich dann auch an deren vielleicht Einkaufsprozesse oder Integrationsprozesse irgendwie auch anpassen müssen oder vorbereiten müssen zumindest. Und das fand ich immer sehr interessant, wie lehrreich das auch für die Startup
Ja, absolut spannend. Also hätten wir damals mit meiner Firma irgendwie den Einkaufsprozess irgendwie der Lufthansa durchlaufen müssen, ich glaube, das wäre wirklich schwieriger geworden, weil sowohl wir als auch vielleicht die Lufthansa darauf nicht entsprechend vorbereitet gewesen wären. Ja. Und ja, eben auch so mal Schnellboote zu schaffen, um die Möglichkeit auch zu haben, dass Startups an Ausschreibungen teilnehmen können, sowohl von der Privatwirtschaft als auch vom Staat als Auftraggeber. Ich glaube, das ist jetzt auch sowas, was gerade auch passiert und was vor 10 Jahren irgendwie quasi fast undenkbar gewesen wäre.
Ja. Und man merkt es ja schon hier auch an den Veranstaltungen oder auch Podcasts zu den Themen. Also das sind ja auch immer mehr laute Stimmen da draußen, die auch Venture Capital erstens besprechen, aber auch generell Entrepreneurship besprechen. Und wenn man sich anschaut, wie viele auch Events stattfinden oder hier auch in Frankfurt der Business Angel Club im Sinne der Seed-Finanzierung, Business Angel Finanzierung, was da alles entstanden ist, das ist ja auch nie da gewesen. Also von daher, ja, stimmt, da haben wir schon eine ganz gute Entwicklung hingelegt.
Ja, absolut. Ja. Also wir sind da nicht am Ende, also gerade Richtung Wachstumsfinanzierung und vor allen Dingen auch nochmal zu gucken, dass wir in Deutschland auch in Form von auch einem Börsen-Entry-Standard irgendwie vergleichsweise zur Nasdaq eben auch Exit-Möglichkeiten hier haben.
Im Startup-Verband, ist richtig,
ne? Da bin ich auch aktuell Landessprecherin für Hessen.
Okay.
Also der Bundesverband hat so am Anfang sich mehr natürlich auf die Lobbyarbeit in Berlin fokussiert und seit einiger Zeit diffundiert das auch so richtig in die Länder runter, dass es in allen Bundesländern eben auch eine Landesgruppe gibt, die sich engagiert mit auch Landessprechern und sowohl eben für die Community auch Veranstaltungen und Events organisiert, aber auch eben gegenüber der Politik dann auch als Ansprechpartner auftritt, wie eben klassische Lobbyarbeit.
Ja, sehr gut. Und wenn ich auf deinen Werdegang zurückspringen darf, möchtest du uns noch einen Einblick geben, was für weitere Gründungen du gemacht hast?
Ja, das waren vor allen Dingen Ausgründungen, die im Umfeld dieser Kerntechnologie, die wir entwickelt haben, beruhten. Das war einerseits die Idee, so von Location-Based Advertising eine Community zu haben, wo eben lokal dann auch entsprechende Anbieter, Geschäfte und so weiter dann eben quasi, wo man läuft und geht, einen dann mit Angeboten, Coupons und Ähnliches beglücken können, bis hin zu dem Thema Wearables, also ein Shirt, das eben dein Stresslevel messen kann, sowohl deinen physischen als auch deinen psychischen Stresslevel, das haben wir hauptsächlich bei Hochleistungssportlern eingesetzt wurde.
Okay, wow, alright.
Also sehr unterschiedliche Use Cases, aber fußend eben auf dieser Technologie, bestimmte Daten in Echtzeit so zu aufzubereiten, dass sie dann in dem Moment auch nutzbar sind. Es gibt es jetzt auch schon in allen, also man sieht es auch für, ich glaube, Fußballspieler nutzen das mittlerweile eben auch schon. Da kann der Trainer dann sehen auf dem iPad, hier so der Spieler XYZ, der kommt jetzt langsam an seine Leistungsgrenze, sodass man im Prinzip schon immer die Biodaten auslesen kann. Wann wäre es vielleicht mal besser, jemanden auszuwechseln. Das wird im Leistungssport und im Mannschaftssport auch schon eingesetzt.
Ach so, wirklich nicht nur für Training und Leistungskontrolle, sondern im Spiel?
Ja, im Spiel auch. Also nicht nur, also
spannend.
Eben auch von vielen Herstellern, nicht allein.
Genau.
Und das wäre halt vor 10 Jahren auch noch nicht denkbar gewesen.
Absolut.
Ja. Also dass letztendlich die Daten dann auch schon Anzeichen geben, bevor man vielleicht es selber mitbekommt, also der Sportler selbst oder auch
der Trainer. Spätestens. Ja. Wow, sehr interessant. Okay, dann das ist der Loop quasi, deine genau. Gründungskarriere bis hin zur Gründung von Moinland, wo du jetzt eben Startups und Gründer und Gründerinnen coachst, erfolgreicher zu werden. Was heißt das dann konkret? Geht es da in Richtung Finanzierung, also Fundraising oder Skalierung? Wo befindet ihr euch da so mit den Startups?
Also wir haben jetzt bisher schon so über 250 Gründer und Gründerinnen helfen können und die kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Ich würde sagen, mehr als die Hälfte der Gründer und Gründerinnen kommen auch aus dem B2B-Bereich. Das fängt an, wir haben eine relativ hohe Dichte auch von AI-Startups, die wir unterstützen. Ja. Wir sind teilweise noch ganz am Anfang, bis hin aber zu Unicorns, denen wir bei Skalierungsthemen helfen. Und alle Gründer und Gründerinnen sind super befähigt, eigentlich tolle Ergebnisse zu erzielen. Oftmals ist es halt so, und das kennen halt auch alle Moinland-Coaches aus dem Alltag, dass es dann manchmal schwierig ist, einerseits den Wald vor Bäumen zu sehen, sich zu fokussieren, Klarheit zu gewinnen über das, was wichtig ist und wohin der Fokus auch gehen sollte, gerade eben bei Wachstumsthemen. Ja. Wenn es so ein bisschen aufhört, so das Team noch so klein ist, kannst du mal eben, so funktioniert dann erstmal Delegation im Startup.
Ihr coacht Startup, Gründer und Gründerinnen mit Moinland Coaches. Erstens, das sind nicht nur ihr beiden, sondern es ist ein ganzer Circle von Coaches erstmal. Du hast eben gesagt, das sind alles ehemalige, also Gründungserfahrene. Und was coacht ihr dann? In was coacht ihr die Gründer und Gründerinnen?
Also was sicherlich bei Moinland eben exklusiv ist, dass wir eine Coach-Community haben. Das sind alles eben, wie du gesagt hast, sehr erfahrene Startup-CEOs, die Startup-Reise, die Achterbahn schon mehrmals durchfahren sind. Ja. Und die meisten davon sind auch aktuell, also auch Startup-CEOs und haben auch noch ihr eigenes Unternehmen. Wir haben jetzt mit unserer Coach-Community über 250 Gründer und Gründerinnen bislang coachen können.
Wow.
Ich würde sagen, ungefähr 50% sind aus dem B2B-Umfeld und ungefähr 25% sind AI-Startups. Also das ist irgendwie schon interessant zu sehen, dass wir sehr viele von denen irgendwie bei uns haben.
Ist das vielleicht aber auch ein Stimmungsbild der Startup-Szene in Deutschland dann? Oder ist das jetzt eher Zufall oder euer...
Kann ich nicht so genau sagen.
Okay.
Kommt vielleicht auch daher, dass wir ein, zwei AI-Programme speziell auch unterstützen.
Okay.
Das eine heißt Kiez, das ist von den Berliner Universitäten, ein Inkubator, Accelerator, der sich speziell sozusagen um die Förderung von AI-Startups aus dem wissenschaftlichen Umfeld kümmert. In meiner Wahrnehmung gibt es schon viele AI-geschäftsmodellbasierte Startups oder technologiebasierte Startups. Von den Zahlen her kann ich es jetzt nicht genau belegen, aber vielleicht interessant, was der diesjährige Startup-Monitor, bitte alle teilnehmen an der Befragung, die läuft gerade, da auch zutage bringt. Mhm. Aber gefühlt ist es schon so, dass es viele AI-Startups gibt.
Es kommt auf jeden Fall stark und wie du gesagt hast, manche Dinge wurden früher noch nicht AI genannt, sind aber jetzt eigentlich auch AI-Cases oder werden jetzt damit befähigt.
Ja.
Und eigentlich dann fällt mir das Thema Nachhaltigkeit. Ist das was, wo ihr auch regelmäßig in Kontakt kommt? Weil das ist ja gerade auch stark im Kommen.
Ja, Nachhaltigkeits-Startups sind auch dabei. Ich würde sagen, die Herausforderungen, die Startup-Gründer und Gründerinnen haben, die sind auch eigentlich gleich. Also unabhängig oder relativ unabhängig vom Geschäftsmodell oder eben sozusagen in dem Bereich oder im Segment, in dem sie sich bewegen. Also die Hauptthemen, wo wir eigentlich versuchen, den Gründerinnen und Gründern, die alle hervorragend dazu befähigt sind, tolle Ergebnisse auch zu erarbeiten für sich und für die Companies. Wir versuchen denen im Alltag bei den Dingen zu helfen, wo es dann manchmal irgendwie an Klarheit fehlt in dem täglichen Tun. Und das sind in der Regel ist das Geschäftsmodell. Mhm. Das ist Leadership, Stakeholder Management, also die Beziehung nach außen und ins Team und die Beziehung der Gründer und Gründerin zu sich selbst bis hin zu Mental Fitness Dingen. Wir versuchen einfach Startup-CEOs darin zu befähigen, in ihrer Rolle zu wachsen und eben noch bessere Ergebnisse zu erzielen oder vielleicht auch mal vor der einen oder anderen falschen Abbiegung irgendwie
zu bewahren,
weil wir alle die Erfahrung schon gemacht haben, was das bedeuten kann, wenn man mal...
Zwei Fehltritte kann man sich vielleicht nicht leisten.
Ja. Ja, dafür sind ja immer die Ressourcen auch in Startups einfach zu beschränkt, um sich eben viele falsche Abzweigungen leisten zu können. Und ich glaube, diese Erfahrung und diese Empathie, die eben die Startup-Coaches mitbringen, die das alles eben schon ein paar Mal erlebt haben, das schafft auch so eine vertrauensvolle Atmosphäre und des sich verstanden Fühlens auch von den Gründern.
In welcher Stage befinden sich dann eure Coaches? Mhm. Sind das alles gefundete Startups?
Oder? Ja, nein. Also unser Sweet Spot, das sind schon die gefundeten Startups, die dann in Richtung Skalierung gehen, wo wir sicherlich sehr gut unterstützen können mit unserer Coach-Community, da eben in der Skalierung Kurs zu halten und die richtigen Leadership-Skills zu entwickeln. Aber das sind auch ganz junge Unternehmen, gerade auch viele AI-Unternehmen sind noch nicht in dieser Phase der Skalierung, der Hochskalierung. Aber das sind eben auch Unicorns, denen wir beim Skalieren helfen. Mhm. Genau. Also zum Beispiel ein Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, ist Stuffbase. Und die haben andere Herausforderungen als jetzt ein Unternehmen, das jetzt gerade so um die erste Finanzierungsrunde herum ist.
Ja,
aber entsprechend ist eben auch der Erfahrungshorizont unserer Coaches in der Community.
Okay, und zum Beispiel bei Stuffbase seid ihr in der Hochskalierung und verstehe. Aber da geht es dann nicht mehr um Funding-Themen, sondern da guckt ihr eher Leadership und Organisationsaufbau wahrscheinlich. Ja.
Verschiedene Themen, alles, was da strategisch aufgebracht wird und dann bei uns irgendwie landet, wird dann auch besprochen.
Du hast eben gesagt, ihr arbeitet auch für oder mit dem einen oder anderen Programm für Startups zusammen, eins hattest du schon genannt. Ist das so, dass dann die Startups auf euch dann zukommen oder... Seid ihr da irgendwie präsent in Workshops, die ihr gebt?
Genau, also wir haben irgendwie zwei Möglichkeiten, Startups zusammenzuarbeiten in einer 1-zu-1-Beziehung mit dem oder der Startup-CEO oder dass wir im Rahmen von Programmen, wie zum Beispiel ein Gründungsstipendium in Rheinland-Pfalz oder Kiez, was ich schon angesprochen habe, oder anderen quasi innerhalb der Programme dann bezahltes Coaching machen für die Startup-CEOs. Und das sind teilweise dann auch Workshops. Und wir sagen gerade bei den noch jungen Startups, dass wir so ein paar Basics in Workshops vermitteln und das dann ergänzen mit Sprechstunden und individuellem 1-zu-1 Coaching.
Okay, also sind das schon engere Beziehungen, oder? Die dann dort wahrscheinlich, wenn es auch Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht, Leadership auch mit Stress oder mit den Situationen dann klarzukommen. Ist das dann häufiger so, dass ein Coach dann über einen längeren Zeitraum begleitet?
Ja, also die Startups, wir arbeiten meistens mit den CEOs ungefähr so ein bisschen mehr als im Jahr ist der Durchschnitt, mit dem wir mit Startup-CEOs zusammenarbeiten. Weil es gibt in der Tat eben viele Themen und selbst wenn es ein Thema ist, was sozusagen der Aufhänger ist und oftmals ist das Geschäftsmodell, sind es Finanzierungsthemen, dann gibt es eben die ganze Palette. Aber es auch vollkommen den Gründern und Gründerinnen überlassen, wie weit sie sich öffnen wollen. Und klar, manche nutzen es tatsächlich sehr für ein strategisches Coaching und Sparring. Bei anderen sind es auch Work-Life-Balance-Themen oder sehr persönliche Entwicklungsthemen, auch Stressmanagement. Und da haben wir jetzt auch reagiert bei Moinland, ausgehend davon, dass wir diesen Founders Health Pledge unterzeichnet haben wir auch ein eigenes Mental Fitness Programm für Founders jetzt erarbeitet, wo wir jetzt in der Beta-Phase sind, aber wer Interesse hat, gerne schon mal melden, ist dann noch ein bisschen Versuchskaninchen, aber da haben wir quasi ein 6-wöchiges Programm, was sich so ein bisschen an Positive Intelligence anlehnt und was wir speziell für Gründer und Gründerinnen ausgearbeitet haben, das tatsächlich Gründern und Gründern ermöglicht auch mit persönlicher Mental Fitness auch einen Impact auf die Performance zu haben und auf die Beziehungen, die wir alle jeden Tag in unserem Startup pflegen.
Ja, absolut. Also kann ich völlig nachvollziehen. Ich sage immer, das Gründertum ist so ein bisschen eine Lifestyle-Frage.
Das absolut.
Für den einen ist das, manche sagen, ach, das ist aber ein großes Risiko. Ist es, finde ich, ja eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich eher eine Frage des Lifestyles und möchte ich und kann ich auch irgendwie dann so auch trotzdem meine privaten Themen oder auch meine persönlichen Themen dann noch gut unter einen Hut bringen. Ne?
Klar, oftmals sind es auch Themen so, wie kann ich das eben auch mit Family Life vereinbaren. Es sind manchmal auch Co-Founder-Issues und da ist halt Coaching schon ein sehr geschützter Raum, weil es dann nicht mehr viele gibt, mit denen man dann darüber sprechen kann, weil die meisten auch in meinem Umfeld ja immer irgendwie so ein Steak in der Pfanne haben. Ja. Das heißt, ich kann über bestimmte Dinge reden mit jemandem, aber bestimmte Dinge eben auch wieder nicht. Es gibt natürlich auch tolle Business Angels, mit denen man sprechen kann. Ein Bias ist dann immer darin, wenn dann monetäre Interessen da drin sind. Bis zu einem gewissen Grad geht immer irgendwie nur Offenheit. Und ich glaube, so eine Abwandlung von dem Sprichwort, dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen, braucht es auch eine ganze Community, um ein Startup großzuziehen. Ja, es braucht die Business Angels, es braucht die Freunde, es braucht die Familie, es braucht den Mentor, die Mentorin, es braucht aber auch eben vielleicht im einen oder anderen Falle auch mal einen Coach, eine Coach, die ganz offen von der Seitenlinie schaut mit Empathie und da nochmal vielleicht auch einen Anschub, einen Impuls und eine Hilfestellung geben kann.
Ja, wie kommen dann, frage ich mich, die Founder mit den Coaches zusammen? Mhm. Wer sucht da wen aus? Wie funktioniert das?
Ja, also es ist sozusagen nicht, also bei uns auf der Seite kann man ein paar Coaches finden, mit denen wir zusammenarbeiten, aber es gibt auch einige, die eben schon in festen Beziehungen quasi bei uns sind oder dann ab und zu nur das ein bisschen sporadischer machen. Das hängt ja auch eben von deren Lifestyle und deren unternehmerischen Engagement ab. Von daher ist sozusagen sind wir als Plattform, sind Daniel Kraft und ich die Ansprechpartner. Und wir machen das tatsächlich, das lässt sich noch nicht so automatisieren. Das hat ja auch was mit Chemie und ein bisschen mit Fingerspitzengefühl zu tun. Und wir finden dann in den ersten Gesprächen dann heraus, wer kann gut zusammenpassen, wer ist sinnvoll. Das hängt manchmal auch mit dem Aufhänger zusammen, weswegen jemand zu uns kommt. Und dann ist es aber auch manchmal so, dass wir sagen, okay, wir handeln dann auch over zu einem anderen Coach, oder es kommt zwischendurch nochmal ein anderer Coach für speziellere Themen mit hinein. Es passiert auch schon mal, dass wir eine Art ein bisschen Mischung haben zwischen reinem Coaching, wo wir letztendlich an die Ressourcen des jeweiligen CEOs gehen, um die Lösung auch selber quasi zu entwickeln. Aber es natürlich sind auch immer ein paar Hacks oder Tipps und natürlich aus der Erfahrung auch oder Netzwerk auch mit dabei. Aber das ist nur so eine Mit-Dazugabe.
Ja.
Aber es gibt schon mal Spezialthemen, wo dann vielleicht auch nochmal Expertise gefragt ist.
Ja. Du hast eben schon mal gesagt, dass es bezahlte Coachings gibt, weil das frage ich dann mich halt, viele Startups sind ja ganz am Anfang, haben noch nicht so viele finanzielle Mittel.
Ja.
Gibt es dann teils ehrenamtliche Coaches oder ist das alles bezahltes Coaching? Wie funktioniert das?
Also genau, bei dem Programm oder bei dem, es gibt auch große Unternehmen, die quasi ihre Corporate Ventures dann unterstützen durch Coaching, dass sie ihren CEOs zugutekommen lassen und dann zahlen die uns quasi oder die Leiter dieser Programme. Oder wenn wir direkt mit Gründern und Gründerinnen zusammenarbeiten, dann zahlen die einen Teil. Und je nachdem, in welcher Stage sie sind, ist es so, dass die Monad Community einen Teil der Coaching-Fee dann quasi sponsert. Mhm. Und der Großteil der Coaching-Fee geht dann natürlich an den jeweiligen Coach oder die Coaches, die da involviert sind. Und in der Regel gibt es dann auch noch einen Anteil an virtuellen Shares, die auch in den Moinland-Fund gehen, an dem die Moinland-Coaches dann auch entlang ihrer Coaching-Credits, die sich über die Zeit erwerben, auch daran beteiligt sind. Das ist jetzt so aus meiner persönlichen Perspektive auch so ein bisschen unser Beitrag zur Nachhaltigkeit, weil wir den Gedanken auch ganz schön finden, dass alle im Erfolg aller partizipieren und das Ganze eben auch ein Revolving-System wird. Und manchmal kann man es schon gar nicht mehr so genau trennen. Also es gibt auch sehr erfahrene Startup-CEOs, die dann von einem jüngeren oder noch nicht erfahrenen CEO schon wieder quasi Reverse-Coaching erfahren haben und in bestimmten Themen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Da haben wir vielleicht ein paar Vorstellungen, aber viele Dinge passieren auch auf dem Weg und wir versuchen das eben möglichst offen zu halten, dass letztendlich die Community sich auch irgendwann mal vielleicht selbst enablen kann, auch ohne, dass wir das dann vermitteln müssen, sich da gegenseitig selbst zu helfen.
Ja, das lässt ja eigentlich hoffen, dass das Startup-Ökosystem in Deutschland damit noch stärker wird und dadurch eben jeder auch irgendwie von dem Erfolg dieses Ökosystems auch dann profitieren kann, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das war auch das, was sozusagen unsere Motivation war, weil wir gemerkt haben, dass es viele Mehrfachgründer und Gründerinnen gibt, so mit ähnlichem Hintergrund vielleicht wie wir, die zu einem Punkt gekommen sind, sie gesagt haben, wir wollen auch gerne was zurückgeben, die Community. Mhm. Und so ein Coaching, dass sie nur einen Teil ihrer Zeit machen, auch sehr viel zurückgibt. Das merke ich auch in den Coachings, die ich gebe. Es kommt unheimlich viel auch an Energie zurück und das ist gegenüber einem Tech-Startup was ganz anderes. Also dieses direkte Feedback, das kriegt man von der Software nicht. Ja, das kriegt man aber von den Menschen und das macht auch unheimlich viel Spaß.
Ja,
und
man lernt ja auch. Also jeder Coach lernt ja auch jedes Mal was dazu.
Ja, unbedingt, ja.
Das ist ja genauso wie bei einem Beratungsprojekt auch wieder was dazu lernen oder auch bei jedem Podcast was dazu lernen. Also von daher, glaube ich, ist es ja auch so ein bisschen sich gegenseitig auch stärker machen, ne?
Ja, und die Gründer und Gründerinnen sind ja alle Experten und Expertinnen in dem Bereich, in dem sie gegründet haben und sind da mit so einer Passion dabei. Und da lernen wir jeden Tag so viel davon und sind auch, also ich bin oft total dankbar, dass ich dann Teil dieser Reise sein darf und vielleicht ab und zu mal einen Anstoß geben kann. Aber das erwächst eigentlich alles aus der Leidenschaft und der Expertise und dem Können der Gründer und Gründerinnen selbst. Das ist nichts, wo wir sagen, okay, wir sagen jetzt euch mal, wo es lang geht, überhaupt nicht, sondern das kommt ja alles aus denen, die sind die Experten in dem, was sie tun.
Ja, sehr, sehr interessant. Also ich hatte da auch schon die ein oder anderen Ansätze für eben auch das Coaching zum Beispiel vom Mittelstand. Gar nicht so sehr in Richtung Gründung, sondern auch sich mit anderen Mittelständlern eben auszutauschen auf Augenhöhe, auch in einem geschützten Raum eher, wo man auch mal eine, in Anführungszeichen, doofe Frage stellen kann oder wo man selbst denkt, hätte ich vielleicht wissen oder lernen müssen, aber wo man eben all diese Sachen mal besprechen kann, wo man sonst vielleicht mit Fragezeichen steht. Und das im Gründer, also im Unternehmertum ist ja ohnehin also ein ewiges Lernen.
Ja, ich könnte mir gerade vorstellen, dass Mittelständler das vielleicht ähnlich wie bei Startups vielleicht aber noch größere vielleicht Hemmschwellen haben, über die Themen zu reden. Aber genau wie du sagst, gerade in dem Austausch, da entstehen ja dann auch viele neue Ideen. Ich engagiere mich auch beim Wirtschaftsrat in der Bundesarbeitsgruppe Startups und mein Wunsch ist auch, dass wir quasi dort junge Unternehmen und innovative Unternehmen eben mit etablierten Unternehmen auch so zusammenmatchen, dass die auch in so einen offenen Austausch gehen und sich bestenfalls dann natürlich auch Kooperationen daraus aber ergeben, aber vor allen Dingen erstmal auch in den Austausch zu gehen und über Dinge zu sprechen, die man ja vielleicht noch nicht kann oder wo man noch nicht die Expertise hat, das fällt ja oft schwer und ich glaube, es braucht da auch einen geschützten Rahmen.
Ja, spannend. Also das finde ich persönlich sehr interessant und auch eigentlich für euer Expertennetzwerk. Vielleicht habe ich da die eine oder andere Empfehlung nochmal für euch.
Ja, gerne.
Wir sind ja alle in dieser Bubble und ich glaube, da gibt es viele, die auch was zurückgeben wollen. Gerade wieder von den Blinkist-Gründern, die jetzt dann Exit gemacht haben, gelesen, dass sie ja eben auch sehr, sehr darauf aus sind, eben was zurückzugeben an die Gesellschaft, aber auch an andere Gründer, Gründerinnen. Also ich glaube, das ist am Zahn der Zeit und damit können wir eigentlich das Startup-Ökosystem stärken, wie du sagst. Wenn jeder davon eine Unterstützung erfährt, dann eigentlich genial. Da hoffe ich auf jeden Fall, dass das so weitergeht.
Danke. Sehr, ja, sehr wir hoffen es auch und es macht riesig, riesig Spaß und hat sich auch, ja, Moinland, glaube ich, schneller auch entwickelt, als wir gedacht haben. Also die Resonanz ist einfach da für solche Formate und da ist viel, es gibt viel zu tun.
Ja, genau. Sehr cool. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen aus dem Moinland-Kontext? Wo findet man euch? Webseite, Online-Auftritt oder mal eine Messe? Wo wird man euch finden?
www.moinland.com. Ganz einfach. Kontakt suchen über mein LinkedIn-Profil, Stefanie Render oder Daniel Kraft. Und gerne jederzeit Nachrichten, Anregungen an uns.
Ja, sehr gut. Klasse. Und dann würde ich vielleicht schließen noch mit zwei Fragen. Noch einen, so ein Quick-Tipp an Startup-Gründer und Gründerinnen. Gibt es da so ein Most Wanted, einen Tipp, den ihr häufiger gebt?
Den einen Tipp?
Irgendeinen.
Das ist schwer. Es gibt nicht nur den einen Tipp. Ich glaube, das klingt so banal, aber glaubt in euch, da ist schon alles da. Und fragt jeden, den ihr kriegen könnt, danach euch zu unterstützen, womit auch immer. Also igelt euch nicht ein, geht raus, sprecht über eure Idee, sucht euch Unterstützung.
Ja, ich glaube, in deinem Kontext wäre ich jetzt auch nochmal darauf gekommen, einfach sich auch Unterstützung zu suchen.
Ja,
und jeder sollte einen Mentor haben, jeder sollte einen Coach haben.
Ja, unbedingt. Und auch gerade unter Peers, das ist total wichtig, in den Austausch zu gehen. Und gerade vielleicht irgendwie in Berlin denkt man, es ist immer alles so einfach und man sich irgendwie am Tag auf 3, 4, 5 Veranstaltungen treffen kann, aber war während Corona auch nicht so. Und traut euch einfach auch Leute anzuschreiben und um Hilfe zu fragen. Die meisten Leute, die helfen unglaublich gerne und das, genau. Ich habe das damals auch nicht gemacht. Ich dachte irgendwie, was ich noch nicht kann, das muss ich mir dann irgendwo selber aneignen und ich habe viel zu wenig um Hilfe gefragt. Und ich glaube, ich habe es mir leichter getan.
Ja, die meisten sind relativ offen und auch hilfsbereit.
Ja, helfen total gerne. Wenn man sich da mal quasi überwindet, dann werdet ihr nicht nur tolle Leute kennenlernen, sondern auch viele Insights bekommen, die euch und die den anderen weiterhelfen.
Ja, okay. Und dann zu guter Letzt hast du uns einen Shoutout mitgebracht, jemanden, den du auf unserem Sofa sehen würdest für den nächsten Podcast.
Also mir fallen natürlich ganz, ganz viele an, weil ich ja jeden Tag mit ganz vielen Gründern, Gründerinnen und Tollen zusammen bin. Aber vielleicht gerade hier aus dem Kontext hier auch Frankfurt, einen tollen Unternehmer finde ich gerade auch im Bereich Nachhaltigkeit, ist der Matthias Kager von Node Energy. Den kann ich euch nur empfehlen. Und ja, jemand, den ich auch irgendwie total gerne betreue, das ist der Felix Danich von Mint. Das ist ein ganz anderes Startup, da geht es um Digitalisierung von Wandfarbe, aber auch sehr spannend. Jemand, der aus Berlin als Ex-Zalando-Mitarbeiter wieder in die Heimat gekommen ist und hier, also seine Heimat ist Rheinland-Pfalz, um ein cooles Startup aufzubauen.
Spannend.
Den findet ihr auch nächste Woche bei der Founders League in Mainz.
Genau. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Das hört sich sehr spannend an und da kann ich eigentlich auch gerade nochmal anschließen. Wir werden unseren Podcast auch ein bisschen verändern. Ja, wir werden nämlich das Thema Nachhaltigkeit, weil es bei uns auch ein sehr zentrales Thema ist, noch mehr in den Vordergrund stellen und gerade Green Tech in Zukunft öfter hier auf dem Sofa haben. Und deswegen freue ich mich auf diese Leute, die du gerade vorgeschlagen hast. Spannende Themen, wie ich höre. Und sag Dankeschön, dass du heute da warst. Hat mir Spaß gemacht. War für mich sehr aufschlussreich und dann sicherlich auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Also danke dir.
Ich danke dir, Felix, und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Hat Spaß gemacht.
Sehr cool. Dann nochmal danke an alle. Und das war jetzt die 30. Folge von Leading Tech. Also ein bisschen runder Geburtstag. Wie immer findet man die Aufnahme auf YouTube unter Leading Tech, auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und Apple Podcast und natürlich auch auf unserer LinkedIn-Seite bei DVC, Digital Venture Consultants. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.